Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexa. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Diesmal ist Rainer Esser unser Gast. Er ist gelernter Journalist, aber auch gelernter Jurist und führt seit vielen, vielen Jahren den Zeit Verlag. Das heißt, er ist Geschäftsführer der DVH Medien GmbH, wozu die Zeit und das Handelsblatt und der Tagesspiegel gehören, und seit 2015 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hamburg Media School, mithin einer der bedeutendsten Medienmanager dieses Landes. Ich freue mich sehr, dass er heute unser Gast ist. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, lieber Rainer.
Hi Andrea, wie geht's?
Super, nachdem du jetzt in meiner Folge bist. Ich freue mich schon sehr. Und du bist ja ein kreativer Mensch. Zumindest ist das das Vorurteil, das man der Journalismusbranche ja entgegenwirft. Deswegen bin ich total gespannt, was du mitgebracht hast.
Ja, ich habe drei Gegenstände mitgebracht. Und wenn du mich fragst, was mir so am meisten am Herzen liegt von diesen dreien, dann würde ich mal hiermit starten.
Ist das eine Geldtasche oder was ist das?
Das ist eine Geldtasche. Die ist mindestens 100 Jahre alt. Und zwar ist die von Alois Krömer. Alois Krömer, das ist der Mann von meiner Großmutter, von Gertrud Krömer. Und die Omi hat mir dieses Teil von ihrem verstorbenen Mann vermacht. Omi hat mich die ersten 20 Jahre meines Lebens begleitet, erst in Wolfenbüttel, wo ich geboren bin und wo ich bei ihr die ersten 6 Jahre verbracht habe, und dann 14 Jahre in Hannover, wo Omi dann auch dazu kam, zu meinen Eltern und mir. Und das ist die Person, die mich vermutlich am meisten geprägt hat im Leben.
Das klingt sehr, sehr spannend. Und was hat es mit dieser Geldbörse auf sich? Wieso hat sie dir das gegeben und nicht ein Herzchen oder einen schönen goldenen Anhänger oder irgendwas?
Ja, das war der Alois, der war Bürgermeister in Neurode. Das ist eine kleine Stadt in Schlesien. Und der wurde eines Tages im Mai 1945 von den Russen abgeholt und kam ins Kriegsgefangenenlager, wo er dann nicht mehr zurückkehrte. Und das hat Omi auf die Flucht vom Alois mitgenommen und hat mir das verehrt. Und das erinnert mich also nicht nur an den verstorbenen Großvater, den ich nie kennengelernt habe, sondern vor allen Dingen an meine Großmutter, die mein Leben so geprägt hat mit ihren Werten, mit ihrer Empathie, mit ihrer Herzlichkeit und mit ihrem geht nicht, gibt's nicht. Ne? Deshalb, also wenn ich heute Diskussionen habe und einer sagt, ja, aber, ne, man kommt mit einem Vorschlag und als erstes kommt, ja, aber, dann gruselt es mich immer sofort, weil dann denke ich, so bin ich überhaupt nicht groß geworden mit ja, aber, sondern eher super, machen wir und dann schauen wir mal, wie wir es hinbekommen. Ne? Und was mich auch noch mit Omi verbindet, sie hat nie gejammert, sie hat nie geklagt. Ne? Also Burnout war nicht so ihr Thema, obwohl sie sehr viel arbeitete. Sie war immer am Werkeln, und wenn sie nicht gewerkelt hat, dann hat sie die Tagesschau geschaut oder die Zeitung gelesen. Das war damals in Wolfenbüttel und in Hannover, ehrlich gesagt nicht die Zeit, sondern das war die Hannoversche Allgemeine, die sie immer gelesen hat. Und so bin ich auch in frühester Kindheit schon zum Zeitunglesen gekommen. Ne?
Verstehe. Und der Geldbeutel steht für dich, höre ich jetzt ein bisschen raus, fürs Thema Zupacken, Machen, Tun? Oder wie würdest du es zusammenfassen?
Ja, absolut. Ich meine, es ist die Verbindung. Ich habe natürlich auch noch ein paar schöne Fotos von Omi und mir, aber das ist so für mich die Verbindung zu meiner Großmutter, weil das hatte sie mitgenommen auf die Flucht, und das war ihr Heiligtum, das Wallet von ihrem Mann, und das hat sie mir schon gegeben. Da war ich vielleicht 6 Jahre alt, und das war für mich damals ein echtes Heiligtum, wenn Omi mir das von ihrem früheren Mann, das sie so verbindet, mir übergibt. Mhm. Und das erinnert mich jetzt natürlich eher an sie als an ihn, den ich nie kennengelernt habe. Ne? Und
klar.
Das war halt eine richtig tolle Frau.
Und dein Vorbild.
Ja. Ja, weil so mit so einer Leidenschaft und so einer Herzlichkeit hat sie, es war eine relativ einfache Frau, die hat, ist im Kaiserreich groß geworden, die hat 7 Jahre Grundschule gemacht und dann irgendwann hat sie den Alois in der Tanzschule kennengelernt und dann hat sie noch 1 Jahr Hauswirtschaftsunterricht gemacht, weil sie ja dem Alois dann auch in der absehbaren Hochzeit, Verlobung, Hochzeit, dann auch den Haushalt führen wollte. Es war halt eine andere Zeit
wie
seiner
das halt
Zeit.
Das so war, ne? Ja.
Sie hat jetzt, was ihre Schulausbildung angeht, jetzt nicht so die internationale Spitze erreicht, ne, mit Studium im Ausland. Aber, also ganz im Gegenteil. Aber ja, eine ungeheuer kluge Frau, die sehr viel gesunden Menschenverstand hatte und heutzutage selbstverständlich studieren würde und seinerzeit sich halt ungeheuer fortgebildet hat, indem sie jeden Tag die Zeitung gelesen hat und jeden Tag die Tagesschau gesehen hat. Die wusste also ganz genau, was in der Welt passierte und interessierte sich auch ungeheuer dafür, obwohl ihr Horizont, in dem sie groß geworden ist, eigentlich ein relativ überschaubarer war. Ne? War nie in ihrem Leben im Ausland gewesen, hat nie das Meer gesehen, hat nie die See gesehen, kannte nur Schlesien und einen gewissen Teil von Niedersachsen nach der Flucht.
Aber hat sich ja dann viel selbst erarbeitet, wenn du sagst, ne, sie ist jeden Tag, hat sie die Zeitung gelesen, hat sie sich ja die Bildung noch drauf geschaufelt, die sie nicht in die Kinder, als Kind nicht bekommen hat.
Mhm. Ja, ja. Ungeheuer neugierige und ungeheuer fleißige Frau.
Und sie hat auch den Spruch geprägt, geht nicht, gibt's nicht. Gab es eine Situation, wo sie das zu dir gesagt hat, wo du dann durchbeißen musstest? Erinnerst du dich da an was aus der Kindheit?
Ja, selbstverständlich. Ich erinnere mich durchaus, dass ich auch als Kind gelegentlich mal Tränen vergossen habe, wenn irgendwas nicht funktioniert hat oder ich macht man ja manchmal so als 4-, 5-, 6-Jähriger, so weit reicht ja die Erinnerung, als Einjähriger heult man vermutlich noch viel häufiger, aber ich erinnere mich durchaus an Szenen, wo Omi dann sagte, komm, jetzt aufhören, ja, geht nicht, gibt's nicht. Und wenn ich dann immer noch heulte, dann hatte sie so einen, das nannte sie einen Klopper, ja, das war so ein Bügel, aus dem war oben das Teil, dieses Drahtteil war draußen und sie zeigte mir nur den Klopper, ja. Und das macht man heute auch nicht mehr, aber ich habe keine bleibenden Schäden davon getragen, dass sie mir den Klopper zeigte, weil der wurde nie angewandt.
Und gibt's heute auch noch Situationen, wo du den Spruch quasi hörst, wo du sagst, Mensch, selbst der Erwachsene Rainer, muss sich jetzt mal zusammenreißen und weiter geht's? Wie ist das?
Naja, also ich sehe das vor allen Dingen halt häufig ja auch im Geschäft, wenn Kollegen kommen und von ihren Schwierigkeiten berichten. Natürlich kann man jetzt nicht alles wegmoderieren mit dem Spruch, geht nicht, gibt's nicht. Ne? Wenn bestimmte Aufgaben da sind, dann die mit Ressourcen verbunden sind, dann müssen die auch zur Verfügung gestellt werden. Aber sagen wir mal so, jammern und ist schwierig und so, das höre ich ungerne. Ich selber bei den Aufgaben, die mir gestellt werden, jammer ich auch nicht, sondern versuche die Sachen immer hinzubekommen. Ne?
Wobei das ist doch zumindest immer gesagt wird, dass die Deutschen schon so ein Jammervolk sind, ne? Oder? Wie ist da dein Eindruck, gesamtgesellschaftlich gesehen?
Ja, das würde ich, da hast du sicherlich recht. Also dieses Jammern und Meckern vor allen Dingen, ja, es geht mir wahnsinnig auf den Keks, weil das ist vertane Zeit. Anstatt zu meckern und zu jammern, sollte man sich lieber um die Umsetzung von Dingen kümmern.
Ja.
Ne? Und beziehungsweise, wenn man halt meckert, dann muss man versuchen, es besser zu machen und nicht über Dinge sich beklagen und dann irgendwie trotzdem den Blödsinn weitermachen. Ne?
Stimmt. Wobei du ja jetzt in einem beruflichen Umfeld bist, wo Meckern ja quasi das ist, was man machen muss.
Nee, also bei
man muss
uns
ja
im Haus,
was nicht gut ist.
Andrea, bei uns im Haus wird wenig gemeckert. Es wird wenig gemeckert und es wird wenig gejammert. Ne? Weil das ist irgendwie, wir haben keine Meckerkultur hier bei der Zeit.
Ich meinte das so, dass du ja als Journalist meckern musst, wie bestimmte Politiker sich verhalten, wie bestimmte Wirtschaftsbosse sich verhalten. Man muss ja anprangern, was nicht gut läuft, oder? Das muss ja auch möglich sein.
Nun, Journalismus beschränkt sich nicht nur auf Anprangern, was nicht läuft, sondern guter Journalismus konzentriert sich auch auf Dinge, die funktionieren, um diese Beispiele zu zeigen und um Mut zu machen und Zuversicht zu vermitteln auch, ne? Ich meine, Dinge, die nicht funktionieren, die interessieren mich ehrlich gesagt nicht. Ja, ich konzentriere mich auf das, was funktioniert und auf die Dinge, um sie zu funktionieren zu bringen. Ne? Und ich selber bin ja jetzt weniger als Journalist oder gar nicht als Journalist bei der Zeit, auch wenn ich eine Redakteursausbildung an der Deutschen Journalistenschule habe, sondern ich bin ja fürs Kaufmännische zuständig und deshalb gehört Meckern überhaupt nicht zu meinem Tagesablauf und zu meiner Disziplin. Ne?
Und du hast ja auch Glück, dass du bei einer der wenigen Publikationen arbeitest, die wachsen in diesem Umfeld, wo es auch tatsächlich wenig gibt zu meckern.
Also ja, aber das liegt auch daran, wir wachsen, weil wir uns wirklich konzentrieren aufs Machen, ne? Und nicht aufs Beklagen von Dingen, die nicht funktionieren.
Ja, absolut, absolut. Was hast du uns denn sonst noch mitgebracht? Ich habe gesehen, du hast noch zwei andere. Das sieht spannend aus. Beschreib mal, das sind zwei Schuhe, sehe ich hier.
Das
sind das deine Laufschuhe?
Das sind zwei Laufschuhe, ja. Wenn ich jetzt nicht den ersten Termin um 8 Uhr habe oder on the road bin irgendwo auf Geschäftsreise, dann laufe ich jeden Morgen an der Alster. Wochenende 12 Kilometer, unter der Woche so 7 Kilometer. Das macht Riesenfreude, vor allen Dingen, wenn man an der Alster laufen kann oder wenn ich in München bin an der Isar. Das ist ganz zauberhaft. Ich kann gar nicht mehr den Tag beginnen ich mag den Tag nicht beginnen, wenn ich nicht vorher eine halbe bis eine ganze Stunde gelaufen bin. Weil das bringt mich in Stimmung und ich mag gerne überhaupt, dass Dinge in Bewegung sind. Also ich schaue, dass ich hier privat wie auch im Beruf immer voranschreite. Dass ich möchte irgendwie, dass wenn ich aufwache am Morgen, soll ein guter Tag werden für die Menschen um mich herum, soweit ich das beeinflussen kann, und für mich ebenfalls. So beginne ich den Tag und wenn ich ihn mit Laufen beginne, dann ist das schon mal ein ziemlich guter Anfang. Und anschließend, Andrea, das habe ich mir von meinem Onkel abgeguckt, dessen 100. Geburtstag wir am 12. Juli feiern werden.
Wow.
Kalt duschen. Ja.
Der wirklich? Badet. Das stehst du durch?
Ja,
der Zuerst badet. Zuerst laufen und dann auch noch kalt duschen.
Also mein Onkel, der hat einen Pool im Garten, der hat so einen kleinen Garten und da ist ein großer Pool drin. Und jeden Morgen, egal ob es Winter ist, ne, oder Sommer, springt er in den Pool rein. Ich habe ihn gefragt, ob das nicht ein bisschen kalt ist, dann meinte, ach, überhaupt nicht. Ich springe da nackt rein, denn wenn ich eine Badehose anhabe, dann wird's wirklich kalt, wenn ich aus dem Wasser steige.
Das stimmt wahrscheinlich. Aber es ist auch eine gewisse Härte, die man einem selbst gegenüber.
Ja, aber auch hier, das ist wie beim Laufen. Wenn man das dann macht, ja, wenn man den, ich habe den Schweinehund vor vielen Jahren, habe ich den abgeschafft. Wenn man das dann mal macht, das macht so große Freude und es ist auch ein gewisses Erfolgserlebnis, wenn man sich dann abtrocknet und es hinter sich hat. Ne?
Stimmt. Und wie viele Jahrhunderte willst du alt werden dann? 100 ist ja dann jetzt, die Marke ist ja schon gesetzt, du musst ja drüber.
Ja, hat der liebe Gott seine eigenen Gedanken, wie weit ich das treiben kann. Ne? Aber also ja. Die 100 von Onkel Hans, ja, da hätte ich nichts gegen, um ehrlich zu sein. Weil er ist mit seinen 100 noch gut unterwegs, ist fröhlich und hat mir, als ich ihn das letzte Mal vor einem Jahr besuchte, im Februar 2023, und da hat er mir intensiv erzählt von ChatGPT, wie das alles zusammenhängt mit den Large Language Models und dachte ich mir, naja, das ist, da war er 98, dachte ich, das war ganz beachtlich, wenn man halt so neugierig ist und so, in der Innovation, was so draußen in der Welt passiert, sich dafür so interessiert und so kundig ist. Ne?
Das stimmt. Du hast ja eingangs gesagt, das steht auch für dich dafür, dass du beruflich nicht stehen bleiben willst, dass du dich weiterentwickelst. Nun steht das ja manchmal im Gegensatz zum Thema Gesundheit, was ja Sport und Eisbaden, ja, ist ja sehr gesundheitsförderlich. Wie tarierst du das aus? Also wie viel Energie kippst du sozusagen in dein Berufsleben und wie viel in deine Gesundheit, in dein Privatleben?
Das ist eine berechtigte Frage. Also das, was ich ins Berufsleben kippe, wenn du es so ausdrückst, das ist schon ein sehr, sehr großer Teil. Also wenn ich so alle Stunden zusammenzähle in der Woche, dann werde ich sicherlich auf 70 kommen, in denen ich mich um den Beruf, um Fachliteratur, Kundenbesuche, Gespräche mit meinen Kolleginnen und Kollegen, wenn ich das alles auftritte bei unseren Konferenzen, wenn ich das alles zusammenzähle, komme ich sicherlich so auf 70 Stunden in der Woche. Aber das sind gute 70 Stunden. Die machen in der Regel viel Freude. Naja, da bleibt dann auch noch ein bisschen was für Sport und für Familie und auch Freunde. Wofür keine Zeit bleibt, ist zum Beispiel Fernsehgucken. Das habe ich jetzt schon seit vielleicht 20 Jahren nicht mehr im Programm. Nicht, weil ich es nicht mag, sondern weil dafür wirklich keine Zeit ist.
Hast du noch einen Fernseher zu Hause? Habt ihr den noch?
Wir haben einen Fernseher, ja. Der wird einmal im Monat angestellt bei bahnbrechenden News und dann schaue ich doch die Tagesschau.
Man muss ja auch wissen, was die Konkurrenz so macht, oder?
Die Tagesschau ist keine Konkurrenz. Das ist ein schönes Format, das es ja seit Menschengedenken gibt und das gut informiert und das mag ich gerne. Wie gesagt, einmal im Monat unbedingt.
Was ich dich vorher schon bei dem anderen Thema fragen wollte, und das klingt jetzt hier wieder durch, ist ja auch so ein gewisses Leistungsfleiß-Thema. Da gibt es ja auch eine gesellschaftliche Debatte darum. Es gab den einen oder anderen Chef aus dem DAX, der gesagt hat, die Deutschen sind viel zu faul, die müssen wieder mehr arbeiten. Was soll das mit dieser 4-Tage-Woche? Bist du auch so auf dieser Leistungswelle? Ist das dein Drive, dass wir Deutsche nicht so bequem sein sollten? Wie guckst du darauf?
Ja, das ist eine dornige Frage, die du da stellst. Also ich habe ja gerade gesagt, dass mein Arbeitseinsatz relativ groß ist. Ich erwarte jetzt von niemandem hier, unter meinen Kollegen oder von jemandem hier im Haus, dass er sagt, super, das mache ich genauso. Ne? Das ist in erster Linie mein eigenes Ding. Ja, das macht mir Freude, ich setze mich gerne ein. Habe ich mir halt, was weiß ich, von meiner Oma, von meiner Mutter, die auch relativ fleißig war, habe ich das halt übernommen. Das erwarte ich jetzt von niemandem, ne? von niemandem. Was ich aber von jedem erwarte, dass er sich für seinen Job einsetzt, ne? Dass er schaut, dass er in seinem Job was Ordentliches macht, dass er schaut, dass seine Arbeit, die er einbringt, auch dem Ganzen förderlich ist, denn er bekommt ja auch sein Gehalt hier im Haus. Ne? Und wir müssen ja auch alle bezahlen, die hier im Haus sind. Und deshalb erwarte ich von jedem, dass er seinen Job macht. Und da kommt es nicht unbedingt drauf an, ob er jetzt 40 Stunden arbeitet oder 35 Stunden oder 45 Stunden. Es kommt ja auch auf die Ergebnisse an. Ne? Und mir ist lieber jemand, der seine 35 Stunden arbeitet, aber im Team sich einbringt, seine Ideen einbringt, alert ist, für eine gute Laune auch sorgt in seinem Team, als jemand, der die Zeit absitzt. Ne? Wobei wir von den Zeitabsitzern hier im Haus weniger haben. Das Klima ist sehr gut und ich habe den Eindruck, dass hier wirklich viele mit Freude reinhauen.
Nun ist es ja auch ein spezielles Geschäftsmodell, wo generell ja viele Menschen arbeiten, die sehr überzeugt von dem sind, was sie machen, was sehr schön ist. Ist aber vielleicht jetzt bei einem Automobilhersteller oder so nicht per se so,
ja,
oder?
Ja, klar.
Kannst du verstehen, dass diese Debatten da laufen, wie viel, vielleicht Automobilhersteller ist schwierig, weil da ist man ja im Zweifel eh in der Fabrik vor Ort, aber gerade andere Branchen, wo viel Bürohengste sitzen, ist ja die Debatte Homeoffice, soll man das noch, müssen wir wieder zurück in die Büros,
naja.
Wie guckst du drauf?
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Weißt du, wenn jemand in seinem Job keine Lust hat, ins Büro zu kommen, dann wird das auch irgendwelche Gründe haben. Ne? Also als Arbeitgeber sollte man auch schauen, dass die Angestellten gewisse Freude haben, ins Büro zu kommen, ne? Weil da eine gute Stimmung ist, weil es eine ordentliche Kantine gibt, weil es da Möglichkeiten gibt, sich zurückzuziehen, gut zu arbeiten, in Ruhe zu arbeiten, ne? Und weil es dort auch Partys gibt, weil es dort Ausstände, Geburtstagspartys gibt. Also das Thema Unterhaltung im Job ist auch wichtig, ne? Also wenn ich nur sterile Büros habe und die Stimmung ist mau, die Produkte, die hergestellt werden, sind medioker, dann kann ich nicht erwarten, dass da irgendwie die Massen mit großer Begeisterung vor Ort kreativ und großartig arbeiten. Ne? Ich meine, ich muss schon schauen, dass die Rahmenbedingungen auch gut sind, sodass alle Freude haben. Ja. Aber wenn dem so ist, dann denke ich doch, ist es besser, man ist regelmäßig auch vor Ort, weil neue Ideen, also gerade wir sind ja hier in einem kreativen Umfeld tätig, in einem Medienhaus, das lebt von Ideen der Menschen, die hier arbeiten. Und diese neuen Ideen, die entstehen in erster Linie, wenn man sich sieht, wenn man sich trifft, wenn man gemeinsam diskutiert und nicht nur so über Kacheln am Bildschirm, sondern wenn man den anderen hier next door hat, am Tisch sitzen hat und mit ihm Kaffee trinkt. Und da sind mehr Vibrations, mehr Elektrizität als mit Remote arbeiten.
Das stimmt, ja, das stimmt. Und noch eine letzte Frage zu deinen Schuhen und der Beweglichkeit. Du hast gesagt, du bleibst in Bewegung, du willst dich da weiterentwickeln. Wie hat sich denn die Führungspersönlichkeit Rainer Esser verändert in den vergangenen Jahren? Siehst du da was? Was ist anders als vor 10 Jahren zum Beispiel?
Ja, das kann ich aus dem Nähkästchen erzählen. Als ich anfing bei der Zeit, das ist jetzt gut 25 Jahre her, kam ich von einem sehr erfolgreichen mittelständischen Regionalzeitungsverlag, wo ich auch eine ganze Reihe neue Kolleginnen und Kollegen geholt hatte, also ein sehr dynamisches Umfeld, hatte eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Chefredakteur und da war wirklich sehr viel Bewegung in dem Unternehmen. Und ich kam zur Zeit und es war damals leider anders. Ne?
Und du wurdest ungeduldig und hast mit den Turnschuhen gescharrt sozusagen.
Genau so. Und die Kolleginnen und Kollegen damals, die spürten meine Ungeduld und auch, dass ich jetzt vielleicht nicht so ganz zufrieden mit allem war und dachten, ja, dieser Mensch da von der Regionalzeitung, ne, der weiß ja gar nicht, wie so eine Zeit funktioniert. Und ich habe die auch wenig gelobt und meine Anerkennung war auch überschaubar, ist ja klar, weil das war ja auch nicht so großartig. In der Zeit habe ich gelernt, ne? Ich hoffe, ich habe ausreichend gelernt und meine Kolleginnen und Kollegen heute bestätigen das auch, dass meine Anerkennung, wie ich Leistung anerkenne, wie ich lobe, wie ich über Kleinigkeiten hinwegschaue, dass das doch dramatisch zugenommen hat. Und als Führungspersönlichkeit ist man ja auch zu einem großen Teil dafür verantwortlich auf die Stimmung. Ne? Also die Wirkung, die man entfaltet auf die Mannschaft, die ist groß. Und das glaube ich, dass ich mir das auch immer sehr zu Herzen nehme und darauf achte, dass ich auch, wir sind ja alle Menschen, nicht? Wir haben auch mal irgendwie draußen regnet und was weiß ich, da ist gerade mal irgendwie, das Auto springt nicht an, da zeigt einem einer den Vogel im Verkehr. Es gibt ja durchaus Dinge, so im Tagesablauf, die einen auch mal ein bisschen ernüchtern. Ne? Das darf aber nie auf die Stimmung am Arbeitsplatz abfärben, nicht? Gerade bei einer Führungsperson, weil wir stehen da vorne und die Leute gucken auf uns. Ja. Und dazu gehört gute Laune, Zuversicht, nach vorne gehen, Ideen haben, kreativ sein, freundlich sein, anerkennen, loben. Das sind alles wichtige, nicht nur Werkzeuge, sondern gehört einfach dazu. Das ist einfach zu einer runden Führungsperson die muss das inhärent haben. Nicht nur angelernt, sondern das muss einem in Fleisch und Blut übergehen.
Hast du dann gewisse Methode oder Ritual? Wie schüttelst du das ab, wenn du jetzt angenommen mit dem Auto reinfährst? Dir zeigt jemand den Vogel, wie du gerade beschrieben hast. Kriegst du die schlechte Laune raus, bevor du die Bürotür aufmachst?
Ja, ich bin in der Regel gut humored. Wenn mir einer den Vogel zeigt, dann lache ich ihm freundlich entgegen. Also es ist immer die beste Art. Also man darf ihn nicht so verarschen, weil dann wird's noch schlimmer. Nicht? Aber freundlich. Mhm. Man muss Mitleid haben mit den Menschen, weil wenn er einem den Vogel zeigt, dann muss er ein Problem haben. Nicht? Und weshalb mache ich mir dann sein Problem auch noch zu meinem Problem, indem ich das jetzt dann übernehme. Nicht? Also er hat vielleicht gerade oder sie Ärger mit dem Ehepartner, ne? Ist deshalb frustriert oder vielleicht läuft es im Job nicht gut, zeigt er mir einen Vogel und gibt dann seinen Ärger an mich weiter. Ich bin dann auch frustriert, gebe dann meinen Ärger hier im Job weiter, das macht ja keinen Sinn. Ne? Also am meisten, meistens die schlechte Laune von anderen freundlich weiterleiten, aber nicht
weiterreichen.
So. Nicht persönlich
hier ist
nehmen.
Der Spiegel, ja. Zack. Mm. Ja. Ja, das klingt, als wäre es einfach. Ist es wahrscheinlich nicht immer, oder?
Nicht immer. Aber meistens.
Das klingt gut. Lieber Rainer, was ist denn dein dritter Gegenstand? Was hast du uns noch mitgebracht für diese Folge?
Mein dritter Gegenstand, das ist eine wöchentlich in Hamburg erscheinende Druckschrift.
Mit vielen, vielen Seiten und ganz ja, groß.
Mit vielen Seiten und einem sehr schönen Layout. Also es sind immer sehr schöne Fotos vorne drauf und auch Bilder innen drin. Nein, Spaß beiseite. Das war früher eine tatsächliche Druckschrift und Gräfin Dönhoff, die ja zu den Gründern des Blattes gehörte, eine sehr kluge und liebenswürdige Frau, die ich auch noch kennenlernte, die sagte zu mir, Herr Esser, also das mit den großen Überschriften, ja, das lehne ich ab. Und Bilder braucht es auch nicht in der Zeit, weil die Menschen sollen lesen, lesen, lesen. Und je mehr sie lesen, desto besser für die Gesellschaft und für die Demokratie. War ein Standpunkt. Nur wir wissen ja, wir müssen ja jetzt nicht nur schauen, dass die Menschen möglichst viel lesen, sondern sie müssen überhaupt erstmal lesen. Und damit sie lesen, müssen wir sie ja reinziehen ins Blatt. Und deshalb brauchen wir auch ein bisschen ausdrucksstärkere Überschriften und die können auch ein Tick größer sein. Und wir brauchen ein schönes Layout und wir brauchen schöne Bilder. Und deshalb sieht die Zeit halt heute, Print, aber digital genauso. Und in den sozialen Netzwerken, bei Insta und bei TikTok, haben wir natürlich einen sehr farbigen Auftritt mit schönen Bildern, ausdrucksstark. Ne? Und weshalb ich die Zeit ansonsten, ich könnte auch die Süddeutsche oder die FAZ hochhalten, die Zeitung generell, die Qualitätszeitung oder auch eine gute Regionalzeitung, weil Zeitung in Deutschland, auch die New York Times oder das Wall Street Journal oder die Washington Post oder Le Monde oder El País oder La Repubblica, die stehen für mich, wie schon zu Omis Zeiten, für Bildung. Für Neugier, für Bildung, sich weiterbilden. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht? Der Onkel Hans, der da mit 98 mir von ChatGPT erzählt, ich meine, so bleibt man ein, ich will mal sagen, wertvolles Mitglied der Gesellschaft und so wird man alt, nicht? Wenn man halt ständig auch sich weiterbildet, schaut, was passiert in der Welt, diskutiert, Pro und Contra, Argumente sammelt. Das ist für mich ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens. Deshalb ist das mein dritter Gegenstand. Ich habe jetzt als Pass pro Toto die Zeit genommen. Aber wie gesagt, es gibt eine Reihe von sehr guten anderen Zeitungen in Deutschland und auch im Ausland, die ich auch jetzt hätte hochhalten können.
Und ist Bildung ja, finde ich, auch eine der grundlegendsten Werte, wenn man über Demokratie spricht, nicht? Du hattest es kurz auch anklingen lassen, dass es natürlich ein wichtiger Faktor ist für Demokratie, oder?
Ja, da gibt's ja auch ausreichend Erfahrungswerte. Also dort in den USA zum Beispiel, da gibt's Gebiete, da gibt's keine Regionalzeitung mehr. Da gibt's niemanden, da gibt's keinen Reporter mehr, der mal in der Gemeindesitzung den Leuten auf die Finger schaut, der den Finger hebt, wenn irgendwo ein bisschen Korruption stattfindet. Ja, das sind Gebiete, die sind praktisch unkontrolliert von einer sogenannten vierten Gewalt von halt interessierten Menschen, die eine Plattform haben, wo sie darüber berichten, was gut ist und was weniger gut läuft. Ne? Das hat ganz eng mit Demokratie zu tun. In diesen Gebieten, da wird auch weniger gewählt. Da ist die Wahlbeteiligung niedriger und da gibt es halt ausreichend Menschen, die dann irgendwas erzählen. Ne? Weil auch, wir wissen ja alle, Journalisten sind auch Menschen und Menschen machen Fehler. Also gibt es auch Journalisten, die fehlerhaft sind, aber die große Mehrheit an Journalisten möchten ihr Bestes geben und möchten über das berichten, was tatsächlich passiert. Deshalb braucht es diese Menschen, die neugierig sind und über das berichten, was in der Welt passiert und was im Ort passiert und was im Land passiert und auch eine Plattform haben, wo sie das raushauen. Das ist halt ein ganz wesentlicher Bestandteil der Demokratie. Und je gebildeter die Menschen, desto mehr können sie am Leben teilnehmen, desto mehr können sie wachsen, desto mehr können sie privat und im Beruf etwas reißen. Ja. Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg. Bildung und Mut.
Ich habe vor kurzem eine Politikerin gehört, die gesagt hat, vor einem Jahr hätte sie noch gesagt, die Demokratie ist unangreifbar. Und heute würde sie sagen, die Demokratie hier in Deutschland ist in größter Gefahr. Wie siehst du das?
Nun,
sie meinte, ganz kurz, auch das Thema Desinformation und dass sozusagen das Gehör, dieses Bildungsniveau und das Niveau der Information nicht mehr so ist wie vor einem Jahr.
Ja, also dieser Politikerin würde ich nicht voll zustimmen. Ja? Genauso wenig vor einem Jahr hätte ich ihr voll zugestimmt, weil Demokratie ist, das war vor einem Jahr so und das ist heute jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr so, alles andere als selbstverständlich. Ne? Genauso wie Wohlstand. Wir haben jetzt hier irgendwie viele Jahre Wohlstand, viele Jahre Demokratie, aber sowohl Wohlstand als auch Demokratie müssen immer wieder erarbeitet werden. Das ist jetzt zwar für manchen, der jetzt diese schönen Jahre alle hinter sich hat, denkt, das ist alles selbstverständlich, aber auch Frieden ist ja nicht selbstverständlich. Wir sehen da gibt es diesen Wahnsinnigen, der einen Krieg in der Ukraine lostritt. Und auf einmal sehen wir, wir brauchen wieder eine ordentliche Bundeswehr. Ne? Also der Frieden ist nicht selbstverständlich, sondern der muss erarbeitet werden. Und die Demokratie ist nicht selbstverständlich. Und das Beste für die Demokratie ist, dass wir möglichst viele neutrale, objektive Informationsquellen haben und dass wir möglichst halt auch wissen, wo der Hammer hängt, dass wir möglichst gebildet sind. Ne? Je mehr Menschen sich die Nachrichten anschauen, je mehr Menschen sich ordentliche Zeitungen und Zeitschriften durchlesen und sich fortbilden, desto sicherer ist die Demokratie. Denn dann fallen sie halt nicht auf Rattenfänger hinein, die für sehr komplexe Fragen, und unsere Welt wird leider immer komplexer, die für diese sehr komplexen Fragen dann einfache Antworten haben. Nicht? Das ist irgendwie, das klingt gut, wenn man so für eine komplexe Sache so sagt, das müssen wir so machen. Aber wenn man dann hinterfragt, dann sind die Dinge doch meistens ein bisschen tiefgründiger. Nicht? Und diese Tiefgründigkeit, die erkennt man, wenn man halt sich auch mit Dingen etwas stärker beschäftigt und da mehr Wissen hat. Und dieses Wissen kommt halt nicht aus dem Feed, aus irgendwelchen sozialen Netzwerken, sondern das kommt eher aus möglichst objektiven Nachrichtenquellen.
Und hast du gerade eingangs ja gesagt, dass ihr als Zeit auch auf TikTok unterwegs seid, was wahrscheinlich mit Blick auf die junge Generation das Einzige ist, wo man die noch abholt, weil ganz viele Junge gucken ja nur noch TikTok. Aber ist es geeignet, um diese Tiefe darzustellen? Das ist ja ein kurzes Format.
Ja, das, da hast du sicherlich recht. Das ist ein kurzes Format. Deshalb müssen wir uns dann auch auf dieses kurze Format einlassen, wenn wir auf TikTok Reichweite erzielen wollen. Aber das geht. Die Tagesschau zum Beispiel hat über 1 Million Follower auf TikTok. Wir haben uns jetzt auf über 100.000 hochgearbeitet. Auf Instagram haben wir auch über 1 Million Follower. Also auch eine Zeit kann in sozialen Netzwerken eine ordentliche Reichweite aufbauen. Aber es ist klar, das ist wie was ich eingangs mit Gräfin Dönhoff erwähnt habe. Ne? Würden wir die Zeit heute noch so anbieten wie vor 25 Jahren, dann hätten wir nicht eine Auflage von 610.000, sondern wir wären ein kleines Intellektuellenblatt mit einer Auflage vielleicht von 50.000, nicht? Also man muss sich dann schon nur die Substanz, also die Values, für die Zeit steht, nicht? Trust, Glaubwürdigkeit vor allem, das muss sich durch alle Medien ziehen.
Ja, und da schließt sich so ein bisschen auch der Kreis zu deinen anderen beiden Gegenständen, nämlich das in Bewegung bleiben, immer am Ball bleiben und auch das machen, ne? Und nicht jammern, sondern einfach, wenn sich die Welt verändert, dranbleiben, nicht jammern, sondern tun. Das finde ich sehr, sehr schön.
Ja, machen. Wir sind ja als Manager hier und wir sind nicht fürs Jammern und fürs Meckern werden wir hier angestellt und bezahlt, sondern fürs Machen.
Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Rainer, dass du Gast in diesem Podcast warst.
Danke dir, Andrea. Hat Spaß gemacht.
Das war die 47. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung Rebecca Strieder. Postproduktion Ferdinand Kreuzer. Werte und Leadership ist ein Podcast für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.